Auf geht's.
Mach deinen Jingle.
Are you ready?
Willkommen.
Here is Die Auszeit, der Bamberg Baskets Podcast.
Here we go.
Heute wird's zweistellig, Folge Nummer 10 der Auszeit, dem Bamberg Baskets Podcast. Und natürlich auch heute wieder mit Carsten Tatter.
Hi.
David Zwisser.
Guten Morgen.
Und unserem Gast heute, der Chef am Mikrofon, Philipp Höhne.
Guten Morgen.
Und natürlich Sven Amon.
Vielen Dank. Ja, es ist ja bei uns so mittlerweile üblich, dass wir mit dem letzten Spiel hineinstarten in unseren Podcast. Und was gibt es eigentlich Schöneres, als über einen Auswärtssieg zu sprechen? Wie habt ihr es gesehen, Spiel?
Können wir erstmal damit anfangen, dass ich nur heute Gast bin, weil wir gerade in der Fieberbreak sind, in der Nationalmannschaftspause. Und ihr einfach keinen anderen Gast gefunden habt?
Ja, das bist du doch gewohnt.
Ich glaube, ich fühle mich hier so als ganz schlechter Lückenfüller.
Nein.
Doch. Du darfst dich geehrt fühlen, heute da zu sein, dass wir Platz für dich geschaffen haben.
Wir haben alle schon 20 Minuten auf dich gewartet.
Ich weiß nicht mal, was ich jetzt überhaupt zum letzten Spiel sagen soll. Ich habe hier geballte Kompetenz sitzen. Ich habe hier einen Carsten Tatter, einen David Zwisser, einen Sven Amon. Was soll ich noch dazu beitragen? Aber lass uns über Oldenburg
reden. Ja, wir würden trotzdem gerne aus deiner Sicht sehen. Wie hast du das Spiel empfunden?
Ich habe es als sehr schön empfunden. Ich glaube, ich habe mich auch in dem Interview schon dazu geäußert, weil wir, obwohl Oldenburg ja in der ersten Halbzeit extrem gut getroffen hat und man sich da schon gefragt hat, okay, was musst du eigentlich machen, damit die Oldenburger Guards eben nicht diese Dreier treffen, die ja wirklich schnurgerade in unseren Korb gefallen sind. Aber was mir da wirklich sehr gut gefallen hat, ist, dass das Team zusammengeblieben ist, ihren Stiefel gespielt haben und dann auf einmal auch die Lücken gefunden haben und eigentlich immer wir permanent gescored haben und da wirklich dann auch sehr schöne Spielzüge gemacht haben und man eigentlich über das ganze Spiel gesehen hat, obwohl ja Oldenburg, ich meine, wir reden da über eine Mannschaft, die mit Sicherheit, ich würde mal sagen, den Top 5 Etat der Liga hat und dadurch natürlich auch eine extrem hohe individuelle Klasse hat und wir haben einfach gesehen, dass wir eigentlich den wesentlich schöneren Basketball spielen und das war einfach ein sehr, sehr, aus Bamberger Sicht ein sehr schönes Spiel zum Zuschauen. Ja. Aber Carsten, du warst ja live vor Ort, wie hast du das denn empfunden?
Ja, also ich hatte die große Ehre, vor Ort zu sein und ich sehe es genauso. Ich meine, wir haben uns in der ersten Halbzeit ein bisschen schwer getan, einen defensiven Zugriff zu bekommen. Wir haben vor dem Spiel in Oldenburg über die zwei Spieler Clemens und Kaiser gesprochen. Die haben die Oldenburger speziell herausgepickt als Key-Spieler. Die beiden haben uns dann extrem wehgetan in der ersten Halbzeit. Clemens hat gut von außen geworfen, Kaiser dann ja, innen ein bisschen was gemacht und da hat mir einfach schwer Zugriff bekommen, aber die Mannschaft hat einen Charakter in der zweiten Halbzeit gezeigt. Oldenburg hat den Ball dann auch überhaupt nicht mehr laufen lassen, er ist nur noch gedribbelt worden, was unter anderem halt auch ein Punkt ist, die Schwäche von Oldenburg dieses Jahr, dass sie einfach dann irgendwie zu sehr in dieses individuelle Basketballspiel verfallen und dann nicht ihren Team-Basketball weiterspielen. Aber wir haben da einfach einen besseren Zugriff bekommen in der Defensive und konnten dann dementsprechend auch leichte Punkte aus dem Fastbreak generieren und wie du gesagt hast, Phil, es war einfach dann schön anzuschauen, wie geschlossen die Mannschaft dann da aufgetreten ist. Ich meine, es ist nicht leicht, immer in Oldenburg zu spielen. Die Halle war jetzt wieder ausverkauft gewesen, aber man merkt natürlich, dass da einiges am Rumoren ist dort in Oldenburg und deswegen haben die Jungs das gut genutzt und haben dann auch schnell das Publikum aus dem Spiel nehmen können.
Wie cool ist es, wenn man jetzt nach dem Oldenburg-Spiel dann liest, die Bank der Bamberger hat den Unterschied gemacht mit Personen wie Kepela, Petkovic, Ensminger, wo viele gesagt haben, ja, was will der mit denen?
Es ist ja eigentlich ein Lob an unsere Coaches, die diese Mannschaft zusammengestellt haben, dass sie eben wissen, wie man eine Mannschaft zusammenstellt und wie das einfach gut funktionieren kann. Gleichzeitig müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Wir haben jetzt in der BBL 7 Spiele gespielt und es ist schon noch ein weiter Weg zu gehen und müssen da schon gucken, dass wir da auf dieser Erfolgsspur bleiben.
Da würde ich gerade gerne mal kurz einhaken. Du hast die Kaderzusammenstellung gesagt. Inwieweit sind die Coaches dafür zuständig, beziehungsweise inwieweit bist du da in dieser Kaderzusammenstellung auch mit involviert?
Na, jetzt in der reinen Kaderzusammenstellung, da mische ich überhaupt nicht mit. Habe ich auch noch nie mitgemischt, weil ich dafür einfach keine Expertise habe und auch beziehungsweise nicht haben möchte. Ja, das haben wir so ganz klar von Anfang an definiert. Ich komme eigentlich immer dann ins Spiel, wenn es dann darum geht, die Verträge zu verhandeln und zu fixieren. Und bei mir geht es dann eher darum, wenn es darum geht, irgendwelche Optionen reinzumachen für vorzeitige Verlängerungen, Buyouts oder auch so Laufzeiten, wie jetzt Patrick Heckmann wurde angesprochen, da komme ich dann ins Spiel. Aber jetzt diese Na, wir wollen den Spieler haben, wir wollen den Spieler haben. Warum wollen wir den Spieler haben? Ja, natürlich lasse ich mir das mal kurz schildern, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie eine Entscheidung zwischen zwei Spielern treffen muss oder auch will ich auch gar nicht machen. Also das obliegt allein den Coaches und das ist, glaube ich, auch genau dort richtig aufgehoben.
Das hast du auch immer so gemacht? War das in Bayreuth auch so? Oder warst du in Bayreuth sportlich involvierter?
Nein, das war in Bayreuth genauso. Gibt es ja verschiedene Modelle. Du kannst natürlich auch diese Verantwortung vom Coach ein bisschen wegnehmen und dann einen sogenannten sportlichen Leiter nehmen. Das machen ja die Hälfte der Clubs in der BBL so, die anderen machen so. Das ist einfach eine Sache, A, was will man sich leisten, B, wie will man sich da aufstellen, C, wie viel Vertrauen will man dem Coach geben. Ich glaube, es gibt da nicht das Paradebeispiel, wie es besser ist, weil es immer Beispiele gibt für die Clubs, die es mit sportlichen Leiter gut machen. Es gibt aber auch genügend Beispiele, die es ohne sportlichen Leiter sehr, sehr gut machen. Und Oldenburg ist ein Beispiel, die haben schon seit vielen Jahren den sportlichen Leiter und man sieht ja, dass da sehr viel im Argen ist. Gleichzeitig gibt es aber auch genügend Beispiele mit einem sportlichen Leiter, wie in Würzburg jetzt in den letzten Jahren, die das ja sehr gut machen. Und je nachdem, wie die eigene Mannschaft gerade eben performt, sagt man immer, ah ja, genau so sollten wir es machen, wie die eben. Und wie gesagt, im Moment brauchen wir uns darüber keine Gedanken machen, weil es scheint nicht zu funktionieren.
Du hast gerade auch schon Verträge angesprochen. Mir wird oft die Frage gestellt, warum es im Basketball nicht schafft, langfristigere Verträge zu unterschreiben, warum immer nur ein oder maximal zwei Jahre. Was denkst du, sind die Gründe, dass das im Basketball jetzt im Vergleich zum Fußball immer nur so kurzweilige Verträge sind?
Weil die Clubs, weil sie erstmal etwas risikoavers sind wahrscheinlich, weil sie nicht unbedingt sich über viele Jahre irgendwie verpflichten wollen, weil dafür wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen das Kapital fehlt, ja, weil du denkst eigentlich immer nur ein bisschen so von Saison zu Saison. Und ich glaube, man muss bei den Spielern jetzt immer so ein bisschen differenzieren zwischen deutschen Spielern und ausländischen Spielern. Ich glaube, bei deutschen Spielern ist schon so ein bisschen der Trend, dass man schon versucht, einmal einen Zweijahresvertrag zu machen, einen Dreijahresvertrag zu machen. So ein klassischer Basketballspieler, Pi mal Daumen, hat er wahrscheinlich 10 Jahre, wo er gutes Geld verdienen kann. Und natürlich versucht er in dieser Zeit, möglichst viel Geld zu verdienen. Und dann will er wahrscheinlich, oder dann hat er auch ein bisschen die Hoffnung, gerade in der BBL, die ja so eine Sprungbrettliga ist, dass er einfach ein gutes Jahr in der BBL hat und dann einfach erst 2-, 3-, 4-fache in irgendeiner anderen ausländischen Liga verdient. Und das musst du einem ausländischen Spieler schon klar machen, hey, vielleicht macht es auch Sinn, von deiner Entwicklung 2 Jahre in der BBL zu unterschreiben. Macht es aber für uns einfach schwer, einen Spieler zu Kondition X zu bekommen und zu sagen, okay, pass auf, mach gleich einen 2-Jahres-Vertrag und im zweiten Jahr verdienst du 10% mehr oder 20% mehr, weil wir natürlich alle von einer positiven Entwicklung ausgehen. Wenn der Spieler aber im Hinterkopf hat, ja, im Moment mal, ich könnte aber ja im zweiten Jahr dann das Doppelte verdienen, beziehungsweise die Agenten sagen dem das den anderen schon auch so, dass es auch so laufen kann und tatsächlich sehen wir auch, dass es genau so passiert. Im Prinzip ist ja jedes Mal der MVP der BBL ist ja jedes Jahr im Jahr darauf weg und verdient dann wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld. Und das ist einfach sehr, sehr schwer, da an einen Spieler samt Agenten ranzukommen, der natürlich dann sagt, okay, diese Entwicklung sehen wir und wir geben dem Spieler die Zeit, dass er dann vielleicht auch mal einen 2- oder 3-Jahres-Vertrag unterschreibt. Vor allem vor dem Hintergrund, dass man meistens ja einen ausländischen Spot holt mit der Erwartungshaltung, dass der sofort funktioniert und auch performt. Ja, und dementsprechend hast du ja meistens schon einen fertig ausgebildeten Spieler, wo es einfach darum geht, dem dann einfach Praxiserfahrung zu geben.
Ist es dann auch umso schwieriger, gewisse Identität für eine Mannschaft oder einen Verein zu bilden aufgrund dieser kurzweiligen Verträge?
Ja, natürlich. Allerdings, und ich glaube, da sind wir werden ja immer so ein bisschen, ne, wie beim Bamberg schwebt immer dieser Reset-Knopf. Das ist ja bei uns wieder egal, was wir machen, gefühlt gibt es bei uns immer einen Reset, was ich eigentlich nicht so sehe. Also gerade im Vergleich zum letzten Jahr sieht man ja, wir haben mit Ibi Watson einen ausländischen Spieler gehalten. Moritz Grimmer, gut, der konnte jetzt leider noch nicht eingreifen, aber auch da haben wir eine Verlängerung. Adrian Petkovic, der schon seit vielen Jahren im Programm ist. Also wir haben durchaus schon Spieler, die wir jetzt schon verlängert haben und wo wir so gewissermaßen auf Säulen bauen können, die wir dann natürlich auch, wo man sich leichter tut, dann auch in der, wenn man den Kader einfach zusammenstellt. Und genau das Gleiche werden wir natürlich auch in dieser Saison versuchen. Idealerweise natürlich noch mit noch größerem sportlichen Erfolg, weil ich glaube, wenn du sportlich erfolgreich bist, wenn du vielleicht auch Playoffs spielst, wenn du deinen Etat dadurch steigern kannst, weil du auch international dann spielst, dann hast du natürlich auch bessere Möglichkeiten, eine Mannschaft auch zusammenzuhalten. Also als Beispiel, auch wenn die jetzt im Moment sportlich mit Sicherheit ein bisschen Schwierigkeiten haben, aber ich glaube, das ist nur temporär, ist Heidelberg. Ja? Die haben ja letztes Jahr famos gespielt und spielen dann Champions League und die haben es geschafft, eine Mannschaft ja weitgehend zusammenzuhalten. Rahmen zu halten, auch wenn das nicht immer offensichtlich das Patentrezept ist, dass es dann auch wirklich in der Folgesaison funktioniert. Aber sportlicher Erfolg schafft dir eine gewisse Kontinuität im Normalfall, weil du einfach dein Etat steigern kannst und weil du dadurch den Spielern besseren Verträge anbieten kannst. Ich bin aber trotzdem zuversichtlich, dass wir auch in der kommenden Saison mehrere Spieler, die wir jetzt im Kader haben, auch in der kommenden Saison sehen. Warum bin ich zuversichtlich? A, weil wir ja schon Spieler haben, die längerfristige Verträge haben. Und B, weil es vielleicht die ein oder andere Überraschung noch gibt in den kommenden Wochen.
Ach, ehrlich?
Cool. Einer, der ja auch schon einen Vertrag für die nächste Saison hat, ist Richard Balint. Das ist ja auch trotzdem ein ausländischer Spieler, der jetzt hierher gekommen ist, der den Verein noch nicht kannte, der einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Wie funktioniert das dann? Sagt Tonno dir ganz klar, oh, wenn der das macht, musst du dem unbedingt 2 Jahre geben? Oder hat der Spieler den Wunsch zu sagen, okay, ich möchte auch eine Sicherheit vom Club? Für ihn könnte es ja auch eigentlich der Gedankengang sein, ich performe hier geil ab und dann gehe ich weg.
Nee, Richard ist, glaube ich, ein spezieller Fall. Den hatten wir schon vor, ich glaube, 5 Jahren mal auf dem Schirm. Damals noch für das Nachwuchsprogramm. Haben wir damals nicht gemacht, weil damals einfach hohe Ablösesummen im Raum standen. Richard, ich meine mich zu erinnern, dass ich dem Agenten vorgeschlagen habe, ob wir nicht gleich einen 2-Jahres-Vertrag machen. Anton hatte da logischerweise nichts dagegen. Ich glaube, es gibt kaum den Trainer, der irgendwie sagt, ja, wenn wir zu guten Konditionen den 2-Jahres-Vertrag machen, dann macht das nicht. Das wird kein Trainer sagen, weil natürlich jeder Trainer ja die Erwartungshaltung hat, dass er seinen Spieler besser macht und dann natürlich auch gerne Kontinuität hat. Aber wie gesagt, das war einfach im Gespräch mit dem Agenten, hat sich einfach herauskristallisiert, dass wir einfach mit einem 2-Jahres-Vertrag dann gehen können. Funktioniert dann im Prinzip so, dass ich da halt natürlich schon mit Anton immer Rücksprache halte, was wir da erwarten, wie wir ihn sehen, was wir uns leisten können und wollen, dann auch im zweiten Jahr. Da muss man schon so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Und so war das dann konkret beim Richard. Was beim Richard aber auch entscheidend ist, dass er halt einfach sehr jung ist.
Okay, also das macht so einen großen Unterschied? Weil ich hätte jetzt gedacht, vielleicht, dass ältere Spieler sogar tendenziell eher sagen, ich möchte einen 2-Jahres-Vertrag, weil wie du ja gesagt hast, ja,
wenn er mal 35 ist vielleicht,
ja. Du hast nur so und so viele Jahre, die du Profi sein kannst, dann will ich ja, weiß ich nicht, ab 30 vielleicht möchte ich immer einen 2-Jahres-Vertrag, weil dann habe ich meine Ruhe.
Ja gut, aber nochmal, wir reden ja über die 10 Jahre, ne? Also wir reden einmal über Richard Balint am Anfang seiner professionellen Karriere, wobei das nicht so ganz stimmt, weil er ja schon in Europa herumgekommen ist. Aber mit 22 bist du natürlich noch jung. Ich glaube, das, was du gerade beschreibst, ist, glaube ich, jenseits der 30. Aber ich glaube, da musst du den Mann an deiner Seite fragen, Carsten Tata, der kennt sich da am besten aus.
Ja, ich meine, für mich war es dann schon ab einem gewissen Punkt schon wichtig, langfristigere Verträge zu unterschreiben, weil du einfach, wie du sagst, die Sicherheit hast. Familie war dann da gewesen und dieses, ich tingle jetzt mal durch Deutschland, ist auch nicht schön, jedes Jahr sich neuen Vereinen anzuschließen, umzuziehen. Das ist irgendwann einfach anstrengend und ich war auch eigentlich nie ein Spieler, der irgendwie groß immer wechseln wollte. Die Vereine, die ich gewechselt habe, bis auf Gießen, aber Ulm und Oldenburg, das waren einfach dann Mannschaften, die dann wollten mich dann am Ende einfach nicht mehr. Und in Bonn, die wollten mich auch behalten, aber da war dann für mich der Schritt nach Bamberg einfach zu dem Zeitpunkt einfach am wichtigsten. Und aber es gibt trotzdem auch Spieler, die sagen, sie wollen lieber nur 1-Jahres-Verträge haben, weil sie halt einfach flexibler sein wollen. Oder wenn sie sagen, sie haben ein gutes Jahr gespielt, dass sie dann halt irgendwie bessere Angebote bekommen. Also das ist wirklich komplett verschieden.
Aber ich glaube, das ist auch, wie du gerade schon richtig sagst, das kommt auch vom Spieler ein bisschen an. Ne? Ist er jemand, der sagt, okay, er hat kleine Kinder dabei, er möchte, dass die jetzt zumindest mal irgendwie zusammen in die Grundschule kommen oder was auch immer. Gleichzeitig, ich erinnere mich an einen Herrn Miller, der mit 3 Kindern hier war, dem das eigentlich, obwohl er sich hier sehr wohl gefühlt hat, aber dem war das dann, und das hat er auch offen so gesagt, er wollte einfach Geld verdienen, weil er gesagt hat, hey, ich bin jetzt fit und ich muss jetzt einfach so viel Geld wie möglich verdienen. Und ich glaube, das kann ihm ja auch niemand verübeln, weil er eben einfach nur diesen begrenzten Zeithorizont hat. Und dann sind wir auch mal ehrlich, wir reden halt über Basketballgehälter, die jetzt nicht vergleichbar sind mit Fußball, erste oder zweite Liga, wo da zig Millionen verdient werden. Und ja, dann kann man das schon nachvollziehen. Ja? Ich meine, du weißt es selbst, wie das ist. Wie viel bleibt dann am Ende hängen? Du musst dann schon gucken, dass du dann auch einen lukrativen Folgejob annimmst. Ja, und
habe ich ja gemacht.
Ist ja dir Gott sei Dank gelungen. Ja. Deswegen hast du ja auch das Wochenende dann in Oldenburg verbringen dürfen, um eine größere Gruppe von Sponsoren da entsprechend mit dem Thema Basketball auseinanderzusetzen oder denen das näher zu bringen. Übrigens, die waren sehr begeistert von dir und haben auch schon Tickets angefragt für unser Pokal-Top 4. Da möchten die dann eben entsprechend auch anreisen, um Bamberg zu unterstützen.
Sehr schön, freut mich zu hören.
Das ist Top 4 angesprochen. Wir sind in der Bundesliga-Tabelle im Moment 8. Zum 3. Mal in Folge stehen wir im Top 4. Wie siehst du die sportliche Entwicklung dieser Mannschaft im Moment?
Das ist, muss man erstmal ein bisschen nachdenken, was sagt man da jetzt, weil ich glaube, die Entwicklung geht noch vonstatten. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwo einen sensationellen Run gemacht haben und da jeden Gegner aus der Halle hauen, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben jetzt in den, naja, letztlich sind es ja 7 BBL-Spiele und 3 Pokalspiele. Und ich glaube, dass wir da ja schon verschiedene Gesichter der Mannschaft gesehen haben. Die Konstante, die wir eigentlich immer hatten, ist, dass wir in der Verteidigung eigentlich recht gut standen. Zumindest über die meisten Phasen eines Spiels. Und ja, offensiv hatten wir manchmal ein bisschen Probleme, aber insgesamt, wir waren defensiv gestanden und die Mannschaft hat immer alles auf dem Feld gelassen. Also die hat immer gekämpft und da war nie ein Spieler dabei, wo du sagst, boah, war der schlecht. Also mit dieser Einstellung, wenn er die so an den Tag legt, das geht ja überhaupt nicht.
Ja, oder es fällt gar nicht so auf. Also weil zum Beispiel ein Richard Barlind, der glaube ich seit seiner Zahngeschichte da, zumindest zahlenmäßig, und Carsten würde mich jetzt wieder ans Kreuz nageln, dass ich über Statistik rede, nicht ganz so überzeugend ist. Ich finde, die Jungs fangen das halt immer überragend auf. Ja, also jetzt gegen Oldenburg war es für mich Austin Crowley, der dann da in die Rolle geschlüpft ist, einfach noch als Guard irgendwie was zu geben. Also ich glaube, selbst wenn einer mal wirklich einen schlechten Tag hat, fällt es nicht so auf.
Nochmal, der Unterschied ist ja einmal schlechten Tag haben. Ich glaube, das kann dir immer passieren. Aber auch wenn du jetzt gerade Richard rausnimmst, der ist ja trotzdem in der Verteidigung da. Er versucht es ja immer, er kämpft immer. Und das ist ja das Entscheidende, was, glaube ich, auch honoriert wird, wenn die trotzdem alles versuchen. Dass du manchmal einfach vorne Pech hast offensiv und genau durch so eine Phase geht er auch. Wobei man jetzt auch in Oldenburg sagen muss, Da trifft er den Dreier nicht, der relativ offen war oder sehr offen war, und gleichzeitig macht er dann so einen Einwurfplay mit einem extrem schweren Zweier, den er dann sehr souverän da einfach reinnagelt. Also das war, bei Richard mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen. Der hat einfach diese Schwankungen. Aber nochmal, jeder kämpft und wir haben da schon noch extremes Entwicklungspotenzial in der Mannschaft und das ist ja auch das Schöne daran. Und ich glaube auch, dass wir da noch uns extrem steigern können über die Saison, dass wir eben nicht nur von einer Starting Five abhängig sind, sondern dass wir einfach von der Bank noch wesentlich mehr Qualität bekommen, als wir es jetzt vielleicht in den ersten Spielen gesehen haben oder nur stellenweise gesehen haben. Und es ist nichts irgendwie dagegen, sondern ich glaube, dass die Jungs einfach noch mehr Spielzeit brauchen, noch mehr Vertrauen ineinander brauchen, dass da einfach die Rädchen noch wesentlich besser ineinander greifen können.
Wenn man sich so die anderen Mannschaften anschaut, dann fällt häufig auf, dass die Coaches immer wieder unterschiedliche Startformationen wählen. Bei uns, glaube ich, jetzt in 10 Spielen immer die gleichen, erste 5. Ist es auch so ein bisschen Zeichen einfach, dass wir jetzt schon extrem gut die Rollen gefunden haben, wo jeder einfach weiß, das ist mein Platz, da gehöre ich hin, und sich damit auch, wie man ja gesehen hat in Oldenburg, extrem wohlfühlt auch damit?
Also ich würde schon sagen, dass wir dann oder Tonno und der Coaching-Staff einen extrem guten Job gemacht hat, eine klare Rollenverteilung festzulegen. Die Jungs haben das akzeptiert. Wer der Aufbauspieler ist, wer die Go-To-Guys sind. Ich denke, was uns auch auszeichnet, ist einfach, dass wir sehr flexibel auch sind. Also es gibt nicht, wo du sagst, okay, du musst dich auf 1, 2 Spieler verlassen, dass die immer punkten, damit wir Spiele gewinnen. Sondern es gibt wirklich auch Tage, da gibt es Spieler, die dann einfach ins Rampenlicht treten, die dann halt im nächsten Spiel wieder ein bisschen ruhiger sind. Dafür sind dann andere wieder da. Und ich denke, das macht uns dann auch so schwer ausrechenbar. Aber insgesamt, glaube ich, ist die Rollenverteilung schon definitiv klar. Da hat der Coaching-Staff einen extrem guten Job dieses Jahr gemacht. Und jetzt wird es ja eine kleine Veränderung geben. Patrick Heckmann hat uns jetzt verlassen und Moritz Grimmer stößt jetzt wieder zur Mannschaft. Und da hätte ich auch gleich die nächste Frage an Philipp, so, was ja, denke ich, auch die Hörer interessieren würde, wieso, beziehungsweise die Gründe dafür, dass man nicht über eine Verlängerung von Patrick nachgedacht hat.
Naja, nachgedacht haben wir natürlich schon, um Gottes Willen. Heißt ja immer, ist es eine Phrase? Never change a running system?
Ja.
Nein.
Ching, ching. Ching, ching.
Super. Aber wenn ich es angekündigt habe, dann ist es ja wie ein Dreier mit Brett.
Der hätte
es
ja auch umschreiben können.
Kannst du doppelt zahlen dann.
Okay.
Wenn es angekündigt ist.
Wie auch immer, natürlich haben wir darüber nachgedacht. Wäre ja auch fahrlässig, das eben nicht zu tun. Das Thema ist die Verletzung von Moritz, die er sich ja vor der Saison bei der deutschen Nationalmannschaft, bei der A2-Nationalmannschaft zugezogen hat. Die hat wesentlich länger gedauert, als es prognostiziert war. Auch das war aber auch dieses Risiko, das haben wir von Anfang an auch gesehen, weil es einfach eine größere Verletzung war oder eine schwerwiegende Verletzung war und da jeder Spieler natürlich individuell einfach ist. Deswegen haben wir da schon auch diesen Vertrag mit Patrick dann ab einem gewissen Punkt mit ordentlich Spielraum gestrickt, ja, dass wir den jetzt bis zuletzt ausgereizt haben, also dass sprich Moritz noch nicht gespielt hat, das war in der Form nicht absehbar, ne? Das ist natürlich immer, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das ist immer so ein bisschen dieser Blick in die Glaskugel, also das ist immer so eine Rechenvariante mit Wahrscheinlichkeiten oder Risiken, die einfach brutal schwer ist. Und bei Patrick hat sich einfach jetzt halt herausgestellt, dass er halt wahrscheinlich auch aufgrund der sehr soliden Leistungen, die er einfach auch bei uns getan hat, dass er natürlich auch das Interesse von anderen Clubs geweckt hat und er dann einfach ein Vertragsangebot bis zum Saisonende bekommen hat. Das heißt ja auch, wir hätten ihm also bis Saisonende einen Vertrag bieten müssen, gleichzeitig wohl wissen, dass Moritz Krimmer wieder zurückkommt. Also sprich, wir haben dann zwei Spieler, die dann sich eigentlich mehr oder weniger eine begrenzte Anzahl von Minuten teilen müssen, wäre aus meiner Sicht sportlich, aber auch wirtschaftlich ein Wahnsinn gewesen. Natürlich immer mit dem Sicherheitsaspekt, ja, aber wir sind jetzt am Anfang der Saison gefühlt noch, also nach einem Viertel oder was wir jetzt sind, 25-30%. Was passiert denn noch? Wir wissen es ja nicht. Ne? Und das ist so ein bisschen, wo man halt einfach abwägen muss. Okay, müssen wir jetzt dieses Geld in die Hand nehmen? Macht das jetzt wirklich Sinn? Geld, das wir vielleicht auch später anderweitig einsetzen können oder das wir auch noch nicht richtig haben. Ja? Also das muss man auch dazu sagen. Wir sind ja nicht irgendwo wie jetzt andere Clubs, die da einfach mal wild dann einfach noch Spieler sich auf die Bank setzen. Das können wir einfach nicht. Und ganz ehrlich, das wäre, glaube ich, auch nicht sinnvoll gewesen für uns. Ja? Wir wissen, was wir am Moritz haben und wir hoffen jetzt einfach, dass er möglichst schnell zurückkommt. Und mir hätte es jetzt auch nicht gefallen, wenn jetzt Moritz dann irgendwie 15, 20 Minuten spielt und Patrick nur auf der Bank sitzt, da bringt er uns auch nichts. Auch wenn er natürlich und das wahrscheinlich sogar akzeptiert hätte, weil Patrick einfach jemand ist, der sich extrem gut in die Mannschaft einbringt und auch von der Bank her sehr wichtig ist und auch im Training sehr wichtig ist, weil er einfach diese jungen Spieler gut anleiten kann. Aber für mich wäre das so ein bisschen, ja, in Anführungszeichen verschwendetes Geld gewesen. Und ich freue mich da wirklich von Patrick sehr, dass er da dieses Vertragsangebot dann aus Bonn bekommen hat. Und wir können ihm auch aus Dankbarkeit, was er nicht nur in dieser Saison, sondern auch zuvor gemacht hat, wir können ihm einfach nur wünschen, dass er da jetzt einfach eine gute Rolle findet und da auch wirklich eine gute Saison dann in Bonn spielt.
Wenn wir schon mal beim Wirtschaftlichen waren gerade, wie steht's denn wirtschaftlich? Wie kann man die Situation mal umreißen?
Da möchte ich mal ganz kurz die Frage an unseren Vertriebsmitarbeiter David Zwisser weiterreichen.
Das ist so, wie wenn du mit deinen Spielern verhandelst. Wir versuchen natürlich, langfristige Verträge zu bekommen von unseren Partnern, die für beide Seiten Sinn machen. Ja, ich denke, wir haben auch dieses Jahr wieder starke Partner dazu bekommen. Aber es ist natürlich trotzdem auch ein Prozess. Ja, das sind alles nicht Dinge, die von heute auf morgen gehen. So wie im Sportlichen eben auch müssen Dinge reifen und wachsen. Und das ist jetzt so ein bisschen der Weg. Ja, diese Zeit habe ich zwar nicht mehr miterlebt, ich bin kein Borussia Bamberg-Mitarbeiter mehr gewesen, aber das ist natürlich trotzdem eine Transformation, die immer noch läuft. Also quasi einfach jetzt komplett davon unabhängig zu sein.
Aber merkt ihr trotzdem, dass, sag ich mal, Unternehmen von früher, die vielleicht ein bisschen ungeschickt behandelt wurden, jetzt langsam wieder ein bisschen zurückkommen? Oder?
Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil keiner, der hier sitzt, weder im Vertrieb noch in der Geschäftsführung, war zu der Zeit da, wo angeblich irgendwelche Unternehmen verprellt wurden oder in welcher Form auch immer. Ich meine, was du ja schon sehen musst, Bamberg hat eine brutal lange Basketballhistorie in der Basketball-Bundesliga. Mit Abstand sind wir am längsten in der Basketball-Bundesliga von allen Clubs. Und natürlich wird es da irgendwann irgendwie mal irgendwelche Vorkommnisse gegeben haben. Ja, das ist wahrscheinlich auch unvermeidlich, dass da irgendwo auch mal verschiedene Interessen sind. Insbesondere dann, wenn du natürlich so einen Sponsor mit dabei hast, der extrem viel Geld reinsteckt. Ja, und das muss man einfach sagen. Die Firma Brose hat ja wirklich sehr, sehr viel Geld investiert. Das war ja auch erfolgreich. Ja, also die ganzen Titel, die sind ja nicht von ungefähr auch gekommen. Ja, und natürlich nicht am Anfang. So dein Karrierebeginn, du hast ja quasi diese ganze Zeit mitgenommen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt und war das natürlich schon sehr, sehr abhängig von diesem einen Unternehmen. Das hat auch David so ein bisschen angedeutet. Holen wir Unternehmen zurück? Ja, mit Sicherheit. Wir gewinnen auch sehr viele neue Unternehmen dazu. Allerdings, wir gewinnen eben keine Unternehmen dazu, die vergleichbar sind mit Brose. Das ist auch vollkommen klar und das ist aber auch nicht schlimm. Wir stellen das halt jetzt auf breitere Beine auf und es ist ein Prozess, der einfach ein bisschen länger dauert, der aber nachhaltig ist. Gleichzeitig sind wir froh, dass Michael Stoschek uns weiterhin auch unterstützt. Also der Michael Stoschek ist ja auch gerade im Nachwuchsbereich sehr engagiert. Und das ist schon so ein Thema, wo wir sehr froh sind, dass wir da auch andere Wege gehen, zusammen mit Brose, aber eben auf viele Beine verteilt. Und ich glaube, das ist einfach der nachhaltigere Weg, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen dauert. Aber ich bin da eigentlich schon zuversichtlich, insbesondere dann, wenn wir jetzt auch mal eine sportlich erfolgreiche Saison spielen. Weil das ist ja schon so ein Punkt, wir haben uns ja teilweise einfach nicht so richtig belohnt. Das ist ja immer das Schlimmste eigentlich für die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, die ja eigentlich immer die gleichen Job machen. Ja? Also nicht im Sinne von, die sitzen alle nur stupide da und machen nichts, sondern die versuchen ja immer, sich neue Ideen auszudenken, versuchen ja immer irgendwo kreativ zu werden, um einfach eine Halle zu füllen, um Sponsoren zu gewinnen und so weiter. Aber wenn du dann halt sportlich, also wenn du die Halle voll machst und du einfach eine richtig peinliche Niederlage dir reinholst, dann ist es halt einfach blöd für uns im Vertrieb oder auch im Ticketing. Ja. Und was natürlich schon so ein kleiner Katalysator ist, ist natürlich, wenn du sportlichen Erfolg hast, und ich wünsche es natürlich auch den Mitarbeitern, dass dann neue Aktionen gepaart mit sportlichem Erfolg kommen, weil dann explodiert das Ganze.
Also weil das merkt man dieses Jahr auf jeden Fall schon auch. Also weil wir machen ja gar nicht so viel anders im Hintergrund als letzte Saison, aber die Stimmung ist bei den Fans und Sponsoren, manchmal ist das ja auch, geht das ja auch Hand in Hand, Fan und Sponsor, ist auf jeden Fall eine andere. Also es ist ein anderes Empfinden für die Mannschaft da als letztes Jahr. Also die, was ich denen jetzt seit 3 Jahren versuche zu erzählen, so langsam wird das auch zur Realität.
Wobei man schon auch sagen muss, dass das natürlich auch so ein bisschen die Früchte sind, die wir schon vor vielen Monaten dann teilweise auch gesät haben.
Boah, eigentlich ein Schein, ey.
Ich wusste doch, wer werden reich, wenn Philipp kommt. Ja.
Meine blumige Ausdrucksweise. Nein, das Ding ist, wir wissen ja, dass wir schon auf einem guten Niveau abliefern. Also wenn du als Sponsor bei uns in den VIP-Raum kommst, das ganze Programm, das da gefahren wird, wenn wir irgendwelche, ich meine, das kriegen ja viele gar nicht mit, was wir eigentlich auch im Hintergrund, welche Events wir da machen, die sind ja teilweise auch für dich, ich meine, du hast es als Spieler teilweise mitbekommen, aber ich glaube, jetzt siehst du das, wo du bei quasi jedem Spieltag da gut eingebunden bist von uns. Wir machen da im Hintergrund sehr, sehr viele kleine Aktionen mit Besuchergruppen, mit Sponsoren. Und wenn wir das immer dann auch, und das ist das Schöne, dass wir diesen Einblick auch über die Scharner Group haben, die extrem aktiv sind, was Auswärtshallen betrifft, die da in sehr vielen Hallen sind, und wir natürlich dann auch immer ein bisschen das Feedback bekommen, wie das da auch so abläuft, wie da die Qualität ist, und die dann schon sagen, hey, passt mal auf, wir müssen uns in Bamberg mit Sicherheit nicht verstecken. Und gerade wenn wir dann auch mal wieder von irgendjemandem eine Kritik bekommen haben, wir das dann auch mal so ein bisschen dann mit unseren Gesellschaften besprechen, hey, ist da an dieser Kritik was dran, und die schütteln einfach nur den Kopf und sagen, hey, wir sind hier auf einem Niveau in Bamberg, das merken viele nicht, dass wir da wirklich ein absolutes Top-Niveau haben. Ja, und das wird ja uns auch von anderen Clubs oftmals wiedergespiegelt, die hier zu Besuch sind. Ein prominentes Beispiel war ein Braunschweiger NBA-Superstar, der da hier zu Besuch war und der danach eben seinen Geschäftsführer geschrieben hat, hey, so wie die das in Bamberg machen, so müssen wir das in Braunschweig auch machen. Ja, und da gilt natürlich auch unser Dank der Brose Arena und der ganzen Crew, dass die da wirklich auch einen guten Job machen und uns da auch wirklich gute Bedingungen schaffen, die wir natürlich bezahlen, keine Frage. Aber wir sind da schon auf einem extrem hohen Niveau unterwegs, und das wird ja auch, wenn wir eben neue Sponsoren einladen, wird das natürlich auch erkannt. Und das ist ja eigentlich immer das Absurde. Gerade in den letzten Jahren, wir haben da teilweise bittere Niederlagen bekommen, haben aber oben dann im VIP-Raum in strahlende Gesichter geschaut, weil die Sponsoren einfach begeistert waren von dieser ganzen Atmosphäre, die natürlich auch durch die Fans bedingt ist. Was aber viele nicht nachvollziehen können, aber das sportliche Ergebnis ist oftmals bei solchen Sponsoring-Entscheidungen eher im Hintergrund. Es eher vorrangig ist, was kann ein Unternehmen eigentlich mit diesem Sponsoring oder mit diesen VIP-Karten oder mit diesen Events oder egal was wir bieten, es ist ja wirklich ein riesen Blumenstrauß, was kann ein Unternehmen, wie kann das das Thema Basketball sinnvoll für sich selbst einsetzen, und da gibt es extrem viele Wege, und David ist da ein Ansprechpartner, der das extrem gut aufzeigen kann.
Ein bisschen was Persönliches wollen wir natürlich von dir schon hier auch wissen. Was mich mal interessieren würde, ist...
Wie schmeckt der Kuchen?
Bitte, was? Was war denn das jetzt?
Ein Insider.
Also wenn Amon jetzt verwirrt ist, ich möchte mal den Zuhörer hier ein kleines Bild zeigen.
Ich bin überhaupt
Carsten,
nicht verwirrt.
David und Sven sitzen hier, jeder mit einem Stück Käsekuchen vor sich, und lassen es sich hier schmecken. Schauen zufrieden ins Mikrofon.
Bei den Bamberg Baskets backt der Chef noch.
Aber unser steht noch da und deine ist schon aufgegessen.
Das ist was Persönliches, was wir ausplaudern können.
Gut gestärkt.
Philipp Höhne liebt sehr gerne süße Sachen. Also eine Tüte Gummibärchen überlebt im Büro meist keinen Tag.
Kommt darauf an,
der Mann da ist.
Kommt darauf an, welche, ne?
Oder Kuchen auch. Also.
Aber muss ja auch sagen, er hat ja früher sehr viel Sport gemacht. Er war 10-Kämpfer. Erzähl doch mal ein bisschen, Philipp, wie kam es dazu und was war denn da deine Paradedisziplin?
Ich hatte gar keine Paradedisziplin.
Karate war Karate.
Das. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Weil im Gegensatz zu dir, lieber Carsten, bin ich nicht in einer Stadt aufgewachsen, die verrückt ist nach einer Sportart, sondern ich komme vom Dorf.
Also musst du dir 10 Sportarten aussuchen.
Sozusagen. Nein, tatsächlich ist es erst im reiferen jugendlichen Alter, bin ich erst zu Leichtathletik gekommen, was viel zu spät war, um da irgendwie nur ansatzweise auf ein gutes Niveau zu kommen. Und da ist es genau dann so, dass man eben, wenn man nichts richtig kann, aber alle so ein bisschen, dann ist Zehnkampf eigentlich eine ganz gute Option. Aber ich sag mal so, die meisten Punkte habe ich so eher in den Sprintdisziplinen gemacht, weil der Vorteil ist, wenn du grundsätzlich sehr schnell bist, also ich war jetzt nicht überragend schnell, aber es hat immer so gereicht im Einzelstarts, irgendwie von der Bayerischen Meisterschaft oder so, dass ich da mal mitgelaufen bin. Wenn du schnell bist, also wenn du 100 Meter gut sprinten kannst, dann bist du meistens im Weitsprung ganz gut, weil ne, musst du nur irgendwo den Balken so ein bisschen treffen, Füße hoch und dann kommst du schon über 6 Meter. Du bist auf 400 Meter ganz gut normalerweise, weil das sowieso, wenn du 100 Meter sprinten magst, dann musst du auch die längeren Strecken einfach können. Wenn du eine gewisse Größe hast, kommst du über die Hürden auch ganz gut. David, du grinst gerade ein bisschen. Wie hoch ist denn so eine Hürde?
Ja, er kommt nicht
ich
über die Hürden.
Ich habe keine Ahnung. Ich lache gerade über deine fränkische Aussprache bei also, Hürden. Das Hürden. Ging nämlich ein bisschen wie Hirten.
Er kennt vor, keine Hürden. Er läuft dann immer unten drunter durch.
Wollte ich gerade sagen. Also
ducken.
Ich glaube, ich ducken muss. Ja. Also 1,07 Meter, glaube ich, ist die Männerhöhe. Da
muss ich mich doch ducken.
Das ist schon ein bisschen höher. Nee, aber da kommst du auch ganz gut drüber. Und gut, 1500 Meter ist sowieso nur Kampf. Und generell ist es einfach diese Schnelligkeit. In der Leichtathletik ist es immer so dieser Dreiklang. Ne? Bam, bam, bam. Also beim Kugelstoßen oder beim Hochsprung. Es kommt immer auf diese letzten 3 Schritte oftmals an. Und wenn du da eine gewisse Schnelligkeit hast, dann hast du einfach Vorteile. Aber wie gesagt, das war auf einem überschaubaren Niveau. Und deswegen will ich das gar nicht da so sehr in das Licht drücken. Aber es war einfach, Leichtathletik ist halt einfach eine Kerndisziplin und von Olympia und es macht einfach schon sehr viel Spaß, weil es halt schon sehr vielseitig ist. Ist allerdings halt in Anführungszeichen keine Mannschaftssportart. Also ja, wir hatten als Dorfverein eine Bundesligamannschaft, waren dann quasi auch im Bundesliga-Endkampf und so weiter. Aber wir waren halt, ja, wie soll ich sagen, nie auf diesem absoluten Top-Niveau, dass wir da. Wir sind halt bei deutschen Meisterschaften mal mitgelaufen, aber ich habe da jetzt nicht in die Titelvergabe eingreifen können, nicht mal ansatzweise. Ne? Wir waren da eher so auf regionalem Niveau unterwegs.
Hast du dann jetzt immer noch ein bisschen Bezug, also bei Olympia, wenn so Zehnkampf kommt, hast du da dann trotzdem noch, dass du sagst, ja, das schaue ich mir an, weil es mich interessiert von früher? Oder ist das bei dir jetzt kein Thema mehr?
Nee, auf jeden Fall. Also das ist ja so ein bisschen schade, dass das betrifft ja den Basketball genauso, dass die Öffentlich-Rechtlichen ja eigentlich nur Olympia zeigen im Sportprogramm. Ansonsten wird immer nur Fußball gezeigt und das ist so ein bisschen schade, weil gerade in der Leichtathletik, auch im Zehnkampf haben wir gerade brutal gutes Talent, aber auch im Sprint. Ne? Wir haben ja hier eine Wahl-Bambergerin mit Gina Lückenkämper, die ja zigfache deutsche Meisterin ist und das ist nicht so, dass die deutsche Leichtathletik irgendwie komplett weg ist, sondern ganz im Gegenteil, die ist wirklich sehr erfolgreich mit mehreren Weltmeistertiteln und Europameistertiteln und so weiter in den letzten Jahren. Das ist so ein bisschen schade, dass es komplett verloren gegangen ist, aber das geht in anderen Sportarten auch so, weil es einfach komplett aus dem Fokus draußen ist in der medialen Berichterstattung. Und das ist wirklich extrem schade, weil dadurch einfach die Sportlandschaft halt komplett nur noch auf Fußball zugeschnitten wird. Aber wie gesagt, das ist 1:1 das gleiche Problem mit dem Basketball.
Oh, persönlich weiter, du hast Sportökonomie studiert, aber wie ist dann der Weg überhaupt gekommen, dass du als Geschäftsführer von Basketballvereinen in der Bundesliga gelandet bist?
Das frage ich mich tatsächlich auch.
Ja, wieder eine gute Frage sozusagen.
Wieder eine gute Frage. Nein, das ist, wie es so oft halt ist, es ist einfach Zufall. Ich glaube, sowas kann man nicht planen. Und wenn man es plant, dann kommt es wahrscheinlich genau nicht so. Es ist letztendlich, bin ich da halt irgendwo reingerutscht. Wir hatten es vorhin schon über das Thema Sponsoring. Ja, also ich habe ja damals in Bayreuth noch die Geschäftsführertätigkeit quasi aufgenommen von dem Basketball-Bundesligisten und es lief eigentlich letztendlich darüber, dass ich bei Medi gearbeitet habe, also bei dem dann späteren Namenssponsor von Medi Bayreuth und es da dann einfach Verbindungen gegeben hat und der Hauptsponsor bzw. Namenssponsor dann eben irgendwann das Bestreben hatte, dass ich lieber mal auf die Clubseite wechsle. Um da wahrscheinlich auch den Namen irgendwo auf einem, ja, wie soll ich sagen, guten Niveau zu belassen. Ja, weil wenn du deinen Namen für etwas hergibst, für eine Sportorganisation, dann wirst du natürlich auch, dass es irgendwie erfolgreich läuft oder zumindest auch wirtschaftlich solide ist. Und so ist es damals eben gekommen. Ja, war jetzt auch nicht geplant und ehrlich gesagt war es jetzt auch nicht geplant, dass ich jetzt nach der Zeit in Bayreuth, die du ja teilweise miterleben durftest, die ja auch wirklich sehr erfolgreich war, war es mit Sicherheit auch nicht geplant, das Ganze dann nochmal in Bamberg zu machen und mittlerweile bin ich ja länger in Bamberg, als ich in Bayreuth war als Geschäftsführer. Hätte ich auch nicht gedacht.
Schon eine lange Zeit. Und da wäre jetzt dann noch meine nächste Frage. In dieser ganzen Zeit als Manager, was war denn so deine schwierigste Entscheidung, die du treffen musstest?
Carsten Tatter einzustellen. Nein, natürlich nicht. Das war die leichte, das war so ziemlich die leichteste Entscheidung.
Die leichteste habe ich nicht auf dem Zettel. Die schönste würde ich dann noch wissen wollen, aber die
leichteste. Kann man ja auch als schönste verkaufen dann.
Ja, das ist ja die leichteste. Ich will die schönste dann wissen, ne? Die leichteste. Aber lassen wir uns mal mit der schwersten beginnen. Also wir haben vorhin schon mal mit der Frage so ein bisschen drüber geredet und also der Moment kann ich mir gut vorstellen, mit Oren Amiel zu reden, dass es nicht weitergeht, war mit Sicherheit schwierig, aber.
Also erstmal nochmal kurz, um zu Carsten Tatter zurückzukommen. Es war mit Sicherheit keine schwere Entscheidung, ihn einzustellen. Es war eher nur die Sache, okay, wie können wir ihn so einstellen, dass es sinnstiftend ist für die Organisation? Darum geht es ja. Es war, stand, glaube ich, nie, und das hatten wir damals, bevor du ja gekommen bist, hatten wir das schon besprochen. Ich glaube, das war sogar lang vorher. Da warst du mal in irgendeinem Nationalmannschaftsfenster, glaube ich, sogar hier. Ja. Da hatten wir das mal lose angesprochen, aber das war ja ohne irgendwie Tiefgang oder irgendwas, sondern es war einfach ein Bestreben. Hatte er übrigens, auch wenn es viele vermuten, hatte er auch nie irgendwas mit einem Spielervertrag zu tun. Das hatten wir immer sauber getrennt voneinander. Ja. Und hatten gesagt, hey, wenn es irgendwie ergibt, wenn es eine Möglichkeit gibt, wir wussten beide damals auch noch nicht, in welche Rolle es gehen kann. Das Einzige, was du gesagt hast, dass du kein Trainer sein möchtest erstmal, das war alles, was ich wusste, was natürlich immer das Leichteste ist, aber das hast du genau ausgeschlossen gehabt. Aber da war eigentlich die Schwierigkeit, dann einfach eine passende Rolle zu finden, wo wir sagen können, okay, das können und wollen wir uns auch leisten. Das muss man auch so knallhart dann einfach sehen. Schwerste Entscheidungen, du hast es gerade angesprochen, also schwere Entscheidungen sind immer, wenn du Trainerwechsel machen musst. Egal, ob du hast es gerade Oren angesprochen, das ist aber auch mit Johann eine schwierige Geschichte, weil das natürlich einmal eine persönliche Geschichte ist, also muss es dem ja dann auch sagen und die reagieren dann so oder so. Es ist auch eine wirtschaftliche Sache, ganz klar, weil du hast dann immer eine finanzielle Mehrbelastung logischerweise für den Club, weil du meistens auch einen neuen Trainer brauchst. Das heißt, solche Sachen, also gerade Personalthemen sind immer sehr, sehr schwer. Man muss auch sagen, dass gerade in der Anfangszeit, wo ich hier bei Brose war, war ich extrem viel vor Gericht gesessen, weil ich irgendwelche Personalsachen, irgendwelche Streitigkeiten aus dem Weg räumen musste, die nicht mal ich verursacht habe. Das sind einfach unschöne Themen, die man eigentlich jetzt nicht unbedingt machen möchte, die aber halt einfach auch dazugehören. Deswegen, wenn es irgendwie vermeidbar ist, versucht man genau solche Themen eigentlich zu regeln, ohne dass es da irgendwelche Streitigkeiten gibt, weil das kostet einfach immer nur Zeit, Nerven und am Ende auch Geld.
Und der schönste Moment?
Naja, das weißt du selbst noch, in Bayreuth war das natürlich schon
deswegen cool. Deswegen stelle ich die Frage nicht.
In Bayreuth war es natürlich schon cool, wie wir damals diese 2 Jahre aufeinander hatten, wo wir einfach extrem viele Siege eingefahren haben. Ich erinnere mich da zum Beispiel noch, ich glaube, das war Achtelfinale Champions League in Istanbul bei Beşiktaş. Wir haben das Hinspiel gewonnen und haben im Rückspiel dann unentschieden gespielt. Das war vielleicht auch für uns aus gesundheitlichen Gründen besser, dass wir nur unentschieden gespielt haben, weil das war dann doch ziemlich stimmungsvoll dort. Genau diese Champions League-Zeit in Bayreuth war extrem schön und auch extrem prägend, auch wie wir gegen AEK Athen gespielt haben in dieser Riesenhalle. Und ja, wir da halt auch oftmals dann Siege mitgenommen haben. Wir sind ja damals dann erst im Viertelfinale, obwohl wir das Hinspiel gewonnen haben, im Rückspiel an Ludwigsburg gescheitert. Das waren auf jeden Fall schöne Momente, weil es da einfach eine sehr, sehr gute Truppe gab. Ja, dem einen oder anderen ist ja hier noch Asim Marai bekannt in Bamberg. Der war damals mit dabei, Damon Brooks, Trey Lewis, wie sie alle hießen. Das waren einfach richtig coole Typen. Übrigens auch, glaube ich, vergleichbar mit der Mannschaft, die wir jetzt haben. Ja, also die haben sich alle untereinander sehr, sehr gut verstanden, aber da war einfach dieses Leistungsprinzip war immer vorne dran. Gleichzeitig aber auch in Bamberg gab es auch sehr viele schöne Zeiten. Also ich glaube, diese Pokalspiele, die waren einfach immer Highlights in den letzten 3 Jahren, also dieses und die letzten 2 Jahre, so muss man sagen. Leider eben nicht letztes Jahr vom Erfolg gekrönt. Ich glaube, das wäre das absolute Highlight gewesen, wenn wir dann den Pokalsieg geholt hätten. Aber ich glaube, diese Spiele, wie jetzt letztes Jahr dieser Sieg 103-100 gegen Ulm, das sind einfach so Momente, die man mit Sicherheit nicht vergisst und die einfach extrem stark waren. Ja? Oder auch dieses Spiel gegen Alba danach dann im Viertelfinale, wo wir souverän den Sieg geholt haben, aber trotzdem war das so ein wow, das war einfach geil. Da war übrigens auch ein Sieg gegen Bayern München dabei zu Hause. Ne? Also das waren alles schöne Momente, schöne Entscheidungen. Ich glaube, dass das dann wirklich mit Anton geklappt hat als Head Coach und es ja auch schon sehr frühzeitig feststand dann für uns, dass es klappen könnte. Das war einfach so, okay, das ist cool, weil du weißt, das passt einfach extrem gut. Und das war einfach schön, weil das so glaube ich, auch von Anton eine Entscheidung her war, die viele einfach nicht nachvollziehen konnten, warum er das jetzt macht, die, glaube ich, auch sehr im Persönlichen liegt und die dafür aber wesentlich authentischer ist. Ja, und ich weiß noch, wie das Ganze dann rausgekommen ist und alle nur so, was macht der da eigentlich? Und ja, es war aber einfach, es war irgendwie cool halt, ja, dass es so funktioniert hat und dass es dann für ihn sinnstiftend ist. Und umso mehr freut es mich auch jetzt, dass es halt einfach diese Saison dann funktioniert. Ja.
Hast du ein Ritual zu Hause, wenn du bei deinen zum Beispiel ja, ein Auswärtsspiel deiner Mannschaft mitverfolgst? Gibt es da irgendwie, ja, dass weiß ich nicht, der Glücksbringer so und so auf dem Tisch sitzen muss oder wie kann man sich das vorstellen?
Es kommt ein bisschen darauf an, wann dieses Spiel ist. Wenn es zu spät ist, dann habe ich nicht den Glücksbringer neben mir sitzen, der jetzt 2,5 Jahre alt ist und dann immer den Freaky dabei hat als Kuscheltier und sich dann meistens hinsetzt. Und jetzt kommt's, Carsten, halte ich fest. Fragt mich immer, wo ist Carsten Tatter? Weil das ist bei ihr noch drin. Sie kennen im Prinzip nur Carsten Tatter, Freaky und Anton Gavel. Das sind so die drei Namen, die einfach für sie da sind. Und ja, sie war neulich mal beim Spiel der Damen mit dabei. Da fanden sie noch die Cheerleader und Cheerdancers ganz gut. Deswegen fragt sie immer, wo die Bonbons sind. Aber ich versuche sie gerade eben zum Basketball anzubringen. Aber die ist da schon wirklich dabei und schaut dann auch wirklich sehr viel Basketball mit. Kommt aber immer auf die Uhrzeit an. Wenn es natürlich um 20 Uhr ist, dann funktioniert es leider nicht. Aber jetzt so Ritual in dem Sinne habe ich nicht, außer dass ich während eines Spiels, und das passiert mir aber auch in der Halle, also bei Auswärtsspielen, extrem viel Wasser trinke. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist wahrscheinlich bei mir so ein Thema, dass ich da einfach, weil du so nervös bist, trinke ich einfach extrem viel und ich muss dann wirklich in der zweiten Halbzeit, muss ich ununterbrochen bei jeder Auszeit auf Toilette, weil ich einfach so viel gedruckt habe die ganze Zeit. Ich glaube, es ist so ein Stressabbau oder man ist ja, und das habe ich schon bemerkt, wenn du zu Hause bist und das Spiel schaust, bin ich wesentlich nervöser oder angespannter als eigentlich in der Halle, weil in der Halle, da bist du irgendwie Teil des Ganzen.
Es gibt ja auch so viele andere Sachen zu tun.
Da kann man auch mal reinschreien.
Ja, da kannst du doch auch das rauslassen. Ich meine, schreien tue ich zu Hause schon auch, um Gottes Willen, aber
da
hört es nur keiner oder niemand interessiert es. Und du musst ja die Ausdrucksweise musst du ein bisschen aufpassen, aber ich bin bei Spielen vor dem Fernseher wenig nervöser als in der Halle. Und das, ja.
Die angesprochene Glaskugel wollen wir jetzt vielleicht nochmal bemühen, denn der Dezember hat 4 Heimspiele für uns. Und ja, heimstark sind wir. Deswegen, was geht da?
Also insgesamt sind es ja, glaube ich, 5 Spiele. Wir haben da noch ein Auswärtsspiel in Jena, die zurzeit schon immer wieder eine ganz gute Form haben, aber unschlagbar sind die jetzt auch nicht, sagen wir mal so. Also zum einen ist es so, dass wenn wir jetzt ins Ticketing schauen, wissen wir, dass die Halle sehr, sehr voll wird bei den meisten Spielen. Also bei Rostock, klar, unter der Woche, Montagsspiel, ich meine, das gehört sowieso abgeschafft. Aber naja, du lachst, aber für mich ist Basketball einfach eine Familiensportart und man sieht es in der Brose Arena, da sind wir auch stolz drauf, wie viele Kinder wir auch immer wieder bei Spielen dabei haben. Dann habe ich ein Spiel an einem Montag um 20 Uhr, dann können wir uns nicht Familiensportart nennen, ja, weil das ist einfach Schwachsinn. Kommen keine Auswärtsfans aus Rostock mit, logischerweise, wie sollen sie das auch machen? Deswegen, ich verstehe das nicht. Ich habe da lieber eine volle Halle und eine gute Stimmung und ich glaube, auf die paar Einschaltquoten können wir auch verzichten. Ist jetzt aber nur meine Meinung, vielleicht bin ich da auch vollkommen falsch. Wobei man auch sagen muss, grundsätzlich sollte es niemanden davon abhalten, in die Halle zu kommen, weil auch in Bamberg Anfang Dezember gibt es ja offensichtlich eine schönere Alternative, als zu Hause zu sitzen, wenn es außen dunkel ist und irgendwie Schneeregen einem ins Gesicht weht. Gibt es, glaube ich, schönere Sachen und das ist zum Beispiel eben zu dem Basketballspiel zu gehen um 20 Uhr. Ja. Und das machen schon, Stand jetzt, extrem viele Leute und jetzt schauen wir, dass es da noch ein paar mehr werden, dass wir da so ja eine sehr, sehr gut gefüllte Halle haben. Und ich glaube, die Folgespiele, also sprich dann gegen Heidelberg, wo wir einen Doppelspieltag haben mit den Damen, aber auch am 27. oder am 30., da werden wir schon hoffentlich dann dreimal oder zumindest mindestens zweimal auf Richtung Ausverkauf zumarschieren. Und das heißt, da ist richtig gute Stimmung garantiert. Und ich glaube, jeder weiß es ja auch, wenn die Brose Arena voll ist in der Saison, dann werden wir da auch gute Leistungen abliefern. Und da hoffe ich dann schon auf ein paar Siege auf jeden Fall.
4 Spiele in einem Monat bedeutet dann was für mich als Fan? Was sollte ich jetzt kaufen, wenn ich nicht eh schon eine Dauerkarte habe?
Eine Monatskarte.
Richtig, das Flex-Ticket.
Also entweder Monatskarte oder eben Flex-Ticket kaufen. Vielleicht auch bei der Freak Week im Freak City Store mal vorbeischauen. In diesem Sinne, danke Carsten.
Sehr gerne.
Danke David.
Danke Svenny.
Und danke Chef.
Danke euch.
schön, dass du da warst, Philipp. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder zur nächsten Ausgabe der Auszeit. Bis dahin, gute Zeit.